Wir wollen die Predigt hören zum Thema Jona und der Fisch. Ein Märchen, Fragezeichen. Gut, dass du das noch gesagt hast, Markus, in der Einleitung. Im ersten Moment haben wir gedacht, du sagst Jona und der Fisch, ein Märchen, Ausrufezeichen. Nein, es ist ein Fragezeichen. Und mit diesem Fragezeichen wollen wir uns beschäftigen in dieser Predigt. Und ich möchte gern zu Beginn beten. Vater im Himmel, wenn wir das Wort Gottes hören, dann sind wir angewiesen darauf, dass du zu unserem Herzen sprichst, dass du unser Herz bereit machst zu hören. Herr, du sagst in deinem Wort, dass deine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Und das erleben wir immer wieder. Darum braucht es deinen guten Geist, der uns bereit macht zum Hören. Und darum bitte ich jetzt. Und schenk du mir Gnade zum Reden. Amen. Dieses Thema, Jona und der Fisch, ein Märchen, Fragezeichen, ergibt sich, wenn man Jona googelt. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gemacht hat, aber wenn ihr Jona googelt, dann werdet ihr mit einer Menge von Kinderlektionen konfrontiert und Kinderbildern für Kinder konfrontiert, aus denen man entnehmen könnte, es ist ein Märchen. Denn ich glaube, es ist uns allen klar, so eine Situation, das ist unrealistisch und klingt eher wie ein Märchen. Ich möchte kurz uns einen Überblick geben über dieses Buch. Es steht im Alten Testament. Es ist ein kurzes Buch von dem Propheten Jona, circa 3000 Jahre alt, vor circa 3000 Jahren geschrieben, auch von daher hätte es eigentlich alle Voraussetzungen, ein Märchen zu sein. Gott sagt dem Propheten Jona, er möge in die große Stadt Ninive gehen. Und der Jona ist zwar ein Prophet, aber er ist wie wir. Er sträubt sich dagegen, er ist überhaupt nicht begeistert, in diese Stadt zu gehen. Und zwar der erste Grund, warum er nicht begeistert ist, das ist, weil diese Stadt Ninive weit entfernt liegt. Da ungefähr ist der Jona zu Hause gewesen, ungefähr. Und jetzt sollte er sich da auf den Weg machen, das wäre da oben so, war der Wanderweg. Da bist du mehrere Wochen unterwegs. Also, keine Lust, mache ich nicht. Der wichtigste Grund aber, warum er nicht dorthin gehen wollte, ist, weil Ninive die Hauptstadt von Assur oder Assyrien war. Und Assyrien, das waren Todfeinde Israels. Todfeinde Israels. Und er sagt sich, warum soll ich freiwillig in Feindesland gehen? Was soll ich denn dort tun? Und wie gesagt, Jona stammt aus dem nördlichen Teil Israels. Zu der Zeit, als dieses Buch geschrieben wurde, war Israel leider bereits zweigeteilt in einen südlichen Teil, wo auch Jerusalem war, das sieht man hier nicht, und einen nördlichen Teil. Und wie gesagt, die Assyrer waren immer daran, Israel zu erobern. Und deswegen war er nicht begeistert. Und was macht er? Er geht zum Hafen nach Joppe oder Jaffa, heute Jaffa, früher Joppe, und sucht ein Schiff und segelt tack in die andere Richtung, Richtung Griechenland, einfach weg. Und Gott lässt sich das aber nicht gefallen. Gott schickt einen gewaltigen Sturm, dass das Schiff droht unterzugehen und die Seeleute sind außer sich, sie beten, der Jona liegt im tiefsten Teil des Schiffes und schläft und sie wecken ihn auf und sagen, hey, was ist los mit dir, bete zu deinem Gott. Aber Jona, könnt ihr euch vorstellen, dass der nicht gerade wirklich in der Laune, in der Stimmung ist, zu seinem Gott zu beten. Und er sagt, Leute, es ist wegen mir, werft mich ins Meer. Und letztlich, nachdem sie hin und her diskutiert haben, werfen sie Jona ins Meer. Und der Sturm ist augenblicklich vorüber. Jona wird von einem Fisch verschluckt. Dieser Fisch transportiert Jona 3 Tage und 3 Nächte wieder zurück zur Küste und spuckt ihn dort aus. Ziemlich gewaltig, oder? Nun macht sich Jona auf den langen Weg nach Ninive und dort hat er den Auftrag bekommen von Gott, Buße zu predigen. Buße bedeutet Umkehr. Umkehr von ihren bösen Wegen. Genau das ist die Botschaft. Kehrt um von euren bösen Wegen, denn sonst in 40 Tagen wird Gott das Gericht über die Stadt bringen. Und das Wunder, das Unmögliche tritt tatsächlich ein, nämlich der König, die Obersten der Stadt, das ganze Volk, sie bereuen ihre bösen Werke, kehren um und Gott lässt sich des Unheils, des Gerichts gereuen und rettet diese riesige Stadt. Wir lesen von einer Stadt, die 120.000 Einwohner hatte. Zu einer Zeit, wie gesagt, 3000, circa, also vor 3000 Jahren, also 800 vor Christus. Eine riesige Stadt. Die Dimensionen werden beschrieben als 3 Tagesreisen, durch die Jona gegangen ist und immer wieder ausgerufen hat, tut Buße, sonst kommt das Gericht Gottes über euch. Eine riesige Stadt. Man muss bedenken, dass Jerusalem zur Zeit Jesu 10.000 Einwohner hatte und das war schon eine relativ große Stadt. Das heißt, es war eine gigantische Stadt und man fragt sich, gibt es das überhaupt? Zuletzt in der Geschichte mit dem Jona wird er missmutig darüber, dass Gott eine Stadt mit 120.000 Menschen rettet. Das ist auch eine ganz interessante Aussage. Also wir sehen, die Propheten sind nicht immer so fromm, wie sie sein sollten. Auch die Christen. Auch wir Christen sind nicht immer so fromm, wie wir sein sollten, sondern wir ärgern uns oft über Dinge, die Gott tut. Und ich habe schon gesagt, aus welchem Grund? Weil die Assyrer Todfeinde waren und er sich fragt, warum rettet Gott unsere Todfeinde? Und das Ganze wird noch dramatischer, wenn man weiß, dass 100 Jahre später das Nordreich, aus dem Jona kam, von Assyrien erobert wurde. Was macht das für einen Sinn? Das ist komplett unlogisch. Jona ist missmutig. Gott lässt eine Pflanze wachsen über die Nacht, damit er etwas Schatten hat. Und er freut sich. Und dann lässt Gott einen Wurm kommen, damit die Pflanze wieder eingeht. Also es ist eine Geschichte, wo wir sagen, ja boah, also das einem Menschen, einem heutigen Menschen zuzumuten, also das ist eben eine Zumutung. Es scheint eher eine Wundergeschichte, ein Märchen zu sein, wenn man das Ganze so ansieht. Und ich würde mich auch zu diesem Urteil verleiten lassen, aber es gibt einen ganz triftigen Grund, warum ich das nicht tue. Und den lesen wir im Neuen Testament. Und zwar, Jesus ist im Gespräch mit Pharisäern und Schriftgelehrten und in der Situation, das ist Matthäus Evangelium Kapitel 12, befindet sich Jesus in einer ganz erbitterten Auseinandersetzung. Die Pharisäer und Schriftgelehrten greifen ihn massiv an. Sie zweifeln seine Gottessohnschaft an und sie sagen, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Wir müssen uns vorstellen, Jesus hat vorher schon tausende Menschen geheilt, hat Tote auferweckt und. Und sie sagen jetzt, wir wollen ein Zeichen sehen. Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen, das ist ein Ausdruck für Jesus, 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, mehr als Jona ist hier. Das ist für mich der wichtigste Grund, warum ich die Geschichte mit Jona nicht in das Reich der Sagen und Mythen verdamme. Ich gehe davon aus, dass es sich um einen historischen Bericht handelt, von dem wir zu Beginn gehört haben. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jesus sagt, das ist ein Vorbild für ihn selber. Es ist ein Vorbild für die Auferstehung. Jesus war 3 Tage im Herzen der Erde, im Grab. Er war tot, mausetot und ist nach 3 Tagen von den Toten auferstanden. Und Jona, sagt Jesus, ist ein Vorbild dafür. Und Jesus sagt sogar, die Männer, die Menschen, die Leute von Ninive, sie werden im Endgericht aufstehen und werden die Leute, die Jesus nicht geglaubt haben, verdammen, lesen wir hier. Ein hartes Urteil. Und warum? Er sagt, sie taten Buße auf die Predigt Jonas und mehr als Jona ist hier. Ich möchte 2 Dinge jetzt mit uns betrachten. Das erste ist, ich möchte versuchen, auf diese wundersamen Dinge, die wir gehört haben, etwas einzugehen und uns zu fragen, mich zu fragen, wie kann man das aus heutiger Sicht verstehen? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann die Botschaft, die geistliche Botschaft, die in diesem Buch Jona steckt. Schauen wir uns einmal den Fisch an. Was war das für ein Fisch? Und meistens ist die Rede von einem Wal, weil das ist der einzige Fisch, der eine Größe hat, neben einem weißen Hai, der einen Menschen als ein Ganzer verschlingen könnte. Und es gibt sogar tatsächlich eine Geschichte, aber ich konnte sie nicht wirklich verifizieren. Es gibt eine Geschichte, wo ein Matrose, ein Fischfänger, von einem riesigen Wal verschluckt wurde und er wurde dann daraus befreit, aus diesem Fisch. Aber der war übel zugerichtet. Also das war nicht so, wie wir es gesehen haben, der war ziemlich übel zugerichtet. Aber ich konnte diese Geschichte nicht verifizieren. Ich weiß es nicht, ob das wirklich jemals stattgefunden hat, aber es wäre möglich. In der Bibel selber ist nicht die Rede von einem Wal. Das heißt, wir wissen es nicht ganz genau, was es für ein Wesen war, was es für ein Fisch war. Wir lesen in der Bibel auch von Seeungeheuer. Das ist eine Darstellung ungefähr 800 nach Christus, wo man eben diesen Bericht anders gedeutet hat. Hier ein Seeungeheuer sozusagen, das den Jona verschluckt hat. Also wir wissen es letztlich nicht wirklich. Es könnte auch, die Bibel spricht auch von einem Leviathan, es könnte sich auch um ein ausgestorbenes Tier handeln. Also wir wissen es wirklich nicht. Dann lesen wir, dass Jona eben 3 Tage in diesem Wal, oder jetzt sage ich auch schon Wal, in diesem Fisch war und ja, rein. Es ist vorstellbar, dass so ein Riesentier, so ein Riesenfisch eine Luftblase hat, dass ein Mensch dort 3 Tage und 3 Nächte überleben kann. Eines ist ganz sicher, so war es nicht. So war es nicht. Vielleicht eine kurze Seitenbemerkung für alle, die Kinderstunden machen und alle Eltern, die ihren Kindern Geschichten erzählen. Also Raphael, Sarah, solltet ihr so ein Buch daheim haben, ich bitte euch, entfernt es, bevor er das wirklich wahrnimmt, weil so war es nicht. Es ist völlig unmöglich. Warum weiß ich das, dass es so nicht war? Weil wir einen Text haben in diesem Buch Jona, betet Jona aus dem Bauch des Fisches und lesen wir uns das durch, was er da sagt. Er spricht, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich und du hörtest meine Stimme. Denn du, Gott, du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt, zu den Gründen der Berge sank ich nieder. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Wir lesen von einem unglaublichen Schrecken, von Todesangst. Wir lesen vom Gericht Gottes. Gott hat den Jona in die Tiefe geschleudert. Es sind die Wogen Gottes, die über ihn hinweggegangen sind. Es ist das Gericht Gottes. Es ist vom Tod die Rede. Und das ist das, was Jesus sagt. Mein Leben hast du aus dem Grab heraufgeführt. Die Auferstehung. Die Auferstehung in dieser Geschichte mit Jona, in dieser Begebenheit mit Jona. Und wir erinnern uns, was Jesus gesagt hat, mehr als Jona steht hier, wo er auf sich selber hinweist. Aufgrund der Aussage Jesus, dass Jona ein Bild für ihn selber ist, können wir wissen, dass dieses Gebet etwas ist, was Jesus selber erlebt hat. Denn Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er hat die Wogen der Wasser des Totenreiches, des Gerichtes Gottes erlebt, definitiv erlebt. Ich erinnere an die Predigt vor 2 Wochen, glaube ich, wo ich über die Taufe Jesu gesprochen habe, dass Jesus keinen Grund gehabt hätte, getauft werden zu müssen, denn es war die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und Jesus hat bereits dort sinnbildlich das Gericht, die Wogen des Todes auf sich genommen und er hat das zum Ausdruck gebracht. Und dadurch, haben wir gelesen gehabt, wurde Gottes Gerechtigkeit erfüllt. Die Gerechtigkeit, dass Sünde bestraft werden muss. Gottes Gerechtigkeit fordert, dass Sünde bestraft werden muss. Ich war jetzt gerade an einer Konferenz und da hat ein Redner das so erklärt. Stellen wir uns vor, die führenden Kräfte vom IS werden gefangen genommen. Männer, die verantwortlich sind für den grausamsten Tod von Hunderten und Tausenden von Menschen. Grausamst. Diese werden gefangen und sie werden vor Gericht gestellt. Und dann sagt der Richter, sie mögen sich doch verantworten vor dem Gericht. Die ganze Welt schaut zu. Kameras, ganze Welt schaut zu. Und dann sagt der Führer von denen, ja, wenn man jetzt zurückblickend bedenkt, irgendwie war es nicht ganz richtig, was wir da getan haben. Sagt der Richter, okay, Schwamm drüber. Ihr könnt gehen, seid frei. Wie würden wir da denken? Was würde da in uns vorgehen? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass so eine Ungerechtigkeit einfach ungestraft vorübergeht. Und man sieht das auch in der Geschichte immer wieder, dass so falsche Gerichtsurteile gesprochen wurden und die Reaktion kam prompt. Weil wir Menschen im Bilde Gottes geschaffen sind, weil wir einen Gerechtigkeitssinn haben, weil wir sagen, das kann nicht sein, dass Unrecht einfach so vorüberziehen kann. Und deswegen hat Jesus das Gewicht des Gerichtes Gottes am Kreuz getragen. Und Jona ist ein Bild dafür. Das ganz kurz zu der Frage, was war das für ein Fisch und ist es möglich, dass ein Mensch 3 Tage und 3 Nächte in einem Fisch sein kann? Also kurze Antwort, es gibt keine Erklärung dafür nach heutigem Ermessen, aber es ist ein Bild, ein ganz wichtiges Bild auf das, was Gott mit Jesus gemacht hat. Kommen wir nun zu Ninive, der großen Stadt. Eine so große Stadt in einer altorientalischen Kultur wie Assyrien wurde von Geschichtlern als unmöglich dargestellt. Und aus dem Grund auch wurde diese Begebenheit in das Reich der Sagen und Mythen verdammt, wenn man gesagt hat, es ist unmöglich, dass es in der damaligen Zeit so eine riesige Stadt gab. Und noch dazu gibt es keine Spuren von dieser Stadt. Man weiß nicht, wo diese Stadt war. Und das ist natürlich schon für uns Christen ein Problem, wenn es wissenschaftliche Fakten gibt, die gegen das Zeugnis der Schrift sprechen. Und ich möchte euch was vorlesen, was Francis Schaeffer, ein ganz wichtiger Theologe des letzten Jahrhunderts, in den 70er Jahren, der 1900er Jahre, hat er gewirkt. Und er sagt, wenn wir mit augenscheinlichen Widersprüchen zwischen gegenwärtigen naturwissenschaftlichen Theorien und der biblischen Lehre konfrontiert werden, dann lautet die Grundregel, das gefällt mir jetzt, Ruhe bewahren. Finde ich sehr gut, Ruhe bewahren. Denn, sagt er, naturwissenschaftliche Theorien müssen nicht immer richtig sein. In der Geschichte der Naturwissenschaften bis hin in unsere Zeit ist es allzu oft geschehen, dass man Theorien zum Dogma erhoben hat, die sich dann später als unhaltbar erwiesen haben. Es gibt also keinen zwingenden Grund, warum man eine im Augenblick anerkannte naturwissenschaftliche Theorie unbedingt sofort akzeptieren müsste. Und genauso wenig hat ein Christ Grund zur Panik, wenn einmal eine aktuelle naturwissenschaftliche Theorie der Lehre der Bibel widerspricht. Und genau das ist auch im Falle Ninives geschehen, denn nachdem man sich darüber lustig gemacht hat, begannen Ausgrabungen am Tigris, wo eben diese Stadt gelegen ist, und man hat im heutigen Mosul, das ist eine Luftaufnahme des heutigen Mosuls, riesige Haufen gefunden, die man abgetragen hat, und darunter wurde eine riesige Stadt freigelegt. Das sind die Stadtmauern des alten, altertümlichen Ninives. Und das rundherum ist Mosul im heutigen Irak. Das heißt, man hat eine Stadt freigelegt, das war in den 1820er, man hat eine Stadt freigelegt von riesigen Dimensionen, was für damalige Vorstellungen der Geschichte unmöglich war. Aber nicht nur das, man hat eine Hochkultur in dieser Stadt entdeckt mit einer riesigen Bibliothek, die man entziffern konnte. Und in dieser Bibliothek wurde von einem König berichtet aus der Zeit Jonas, unter dem eine religiöse Reform stattgefunden hat. Also das ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Und ich komme zurück zu diesem Zitat von Francis Schaeffer, er sagt, Ruhe bewahren, keine Panik. Wenn ein solches Problem auftaucht, sagt er, dann sollten wir uns als gebildete Menschen Zeit nehmen und noch einmal genau über die besondere und die allgemeine Offenbarung Gottes nachdenken und versuchen, die Dinge zusammenzubringen. Zusammenfassung dieses ersten Punktes: Wir können absolut nicht alles erklären, was es mit dieser Begebenheit, Jona und dem Fisch, auf sich hat. Wir können nicht alles erklären, aber es gibt erstaunliche Belege dafür, dass hier mehr dran ist als ein Mythos oder eine Sage. Und was wir ganz klar festhalten müssen, das wunderbare Eingreifen Gottes wird hier nicht geleugnet. Es heißt immer, Gott hat das getan, Gott hat den Fisch geschickt, Gott hat den Sturm geschickt, Gott hat den Wurm geschickt, so lächerlich das klingen mag. Das heißt, die Rettung Ninives geschieht durch Wunder und durch das wunderbare Eingreifen Gottes. Ohne dem geht es nicht. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, nämlich, was ist die Botschaft dieser Begebenheit mit Jona? Und ich habe schon angedeutet, Jona ist ein Vorbild für Christus. Und man spricht in der Fachsprache, das ist ein blödes Wort irgendwie, aber leider ist es so, von einem Typos. Und ich verwende diesen Begriff ganz bewusst, weil dieser Begriff wird uns immer wieder begegnen, wenn wir das Alte Testament lesen. Gemeint ist mit diesem Begriff Vorbilder. Ein Typos, darunter versteht man ein geschichtliches Vorbild, sei es eine Person wie Jona, oder auch ein Ereignis, wie das Jona von einem Fisch verschluckt wurde und dann später wieder ausgespien wurde. Also ein Vorbild einer vorher geschehenen eines vorher geschehenen Ereignisses oder des Auftretens einer Person, die eine größere Wahrheit, vorher schattet, also einen Schatten wirft auf eine größere Wahrheit. Und seht ihr, genau das sagt Jesus, gleich wie, ein Vergleich, ein Bild, gleich wie Jona. Und dann kommt die Geschichte und dann sagt er, mehr als Jona steht hier. Das ist das klassische Beispiel eines Typos, eines geschichtlichen Vorbildes. Und diese größere Wahrheit haben wir kennengelernt. Das ist die Wahrheit des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. Und diese Vorschattung dürfen wir verstehen wie eine Prophetie oder eine Verheißung auf ein Ereignis, das Gott schenken wird, nämlich der Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi, durch die er zeigt, dass der Tod Jesu am Kreuz, das war kein Unfall. Menschlich gesprochen könnte man sagen, das war ein Unfall. Jesus war einfach zu radikal. Er hätte gewisse Dinge nicht sagen müssen, dann hätten sie ihn schon nicht umgebracht. Aber leider war er zu radikal. Die Führer haben das nicht ausstehen können, sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Ende der Geschichte. Pech gehabt. Und die Schrift sagt, nein, das war Gottes Plan. Das war Gottes Vorsehung, dass der Messias am Kreuz sterben wird. Und hier sehen wir eine weitere Parallele zu Jona und Jesus. Jona wurde geschickt zu einer heidnischen Nation zur Rettung. Und sie wurden gerettet, 120.000 Menschen. Jesus ist gestorben zur Rettung für die ganze Welt. Nicht nur für Israel, für die ganze Welt ist Jesus gestorben. Und so sehen wir, dass Gott, wenn Gott rettet, dann rettet er auf übernatürliche Art und Weise, weil sonst gäbe es keine Rettung. Wenn man jetzt hergeht und versucht, alles Übernatürliche aus der Bibel rauszustreichen, wie das ja getan wird, zum Beispiel die Jungfrauengeburt. Ja, das kann man doch einem heutigen Menschen nicht zumuten, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Damals, ja, da haben die Leute so etwas geglaubt. Die haben das nicht geglaubt. Ich meine, Josef ist ja auch nicht blöd gewesen. Der hat genau gewusst, wenn seine Verlobte schwanger ist, dann gab es da einen anderen Mann. Das ist völlig klar. Und ein Engel Gottes musste dem Josef sagen, stopp, Josef, das in ihr Gezeugte ist zum Heiligen Geist. Jungfrauengeburt ist ein Wunder Gottes. Jesus, sagt man heute, ist gar nicht wirklich von den Toten auferstanden. Also wenn man eine Kamera in das Grab gelegt hätte, dann hätte man gesehen, dass das Grab nie leer war. Der ist gar nicht wirklich auferstanden. Das ist eine Wunschvorstellung der Jünger gewesen, nachdem Jesus gestorben war, weil sie konnten es nicht fassen, dass er gestorben ist. Jetzt haben sie eine neue Geschichte erfunden, dass Jesus auferstanden ist und haben um diese Geschichte herum eine neue Religion gegründet. Das Christentum war geboren. So wird das teilweise heute dargestellt. Geschwister, die Auferstehung Jesu Christi ist so klar belegt im Neuen Testament. Wenn wir das fallen lassen, dann lassen wir ein Grundelement unseres ganzen Glaubens fallen. Dann sind wir nicht mehr Christen im christlichen Sinne und darauf werden wir dann noch kommen. Und dann sagt man, es geht ja gar nicht um diese ganzen Wundergeschichten, es geht nur darum, dass wir die Essenz der Botschaft Jesu erfassen und die Essenz der Botschaft ist Liebe. Lasst uns doch einfach in Liebe leben, so wie Jesus geliebt hat, dann wird schon alles gut. Ja, so einfach ist es nicht, weil die Glaubwürdigkeit der Bibel würde sehr darunter leiden, wenn wir alles Übernatürliche rausstreichen, weil es ist so stark bezeugt in der Bibel, dass die Bibel unglaubwürdig wird, wenn man das rausstreichen würde. Aber auch die Aussage, dass wir uns nur genug anzustrengen haben, dann wird schon alles gut, ist eine reine Utopie. Es hat noch nie funktioniert. Die Menschen haben sich immer wieder mal angestrengt und immer wieder irgendwelche neuen Ideologien auf die Welt gebracht, sozusagen. Aber es hat noch nie funktioniert. Und es wird auch nicht funktionieren. Auch wir sehen heute in die Welt hinein und es gibt keinen Hinweis dafür, dass die Botschaft, dass wir Menschen einfach nur zu lieben haben und dann funktioniert es, es funktioniert nicht. Und es funktioniert deswegen nicht, weil wir durch so eine Aussage, durch so ein Evangelium sozusagen, unsere eigene Verlorenheit unterschätzen. Wir haben heute in den Liedern gesungen, dass nur Jesus retten kann. Das ist eine radikale Aussage. Aber diese Aussage ist sich bewusst, dass wir Menschen verloren sind und uns nicht aus dem eigenen Dreck ziehen können. Also es unterschätzt unsere Verlorenheit, wenn wir das glauben, aber es überschätzt auch unsere Möglichkeiten, die wir haben. Und ich möchte das anhand eines Wortes des Apostels Paulus zeigen, wie Paulus die Errettung eines Menschen sieht. Und jetzt kommt der Vers, den ich für Jona ausgewählt habe, für den Jona Gideon, diesen Jona. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht, auferweckt. Und dann sagt er etwas, das nicht gerade rühmlich ist für uns. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Tod ist Tod. Tod ist nicht Scheintod. Tod ist Tod. Ein Toter kann nichts machen. Ein Toter braucht das übernatürliche Eingreifen Gottes, damit etwas entstehen kann. Und das ist die Rettung. Paulus schreibt hier über die Rettung eines Menschen. Und das ist die Geschichte von Jona, dass Gott übernatürlich eingreift. Aber es geht noch weiter. Paulus sagt in diesem selben Brief ein paar Verse vorher, auch ihr Christen, sagt er, also der erste Vers könnte man sagen, der handelt von Menschen, die noch nicht glauben, noch nicht errettet sind. Der zweite Vers handelt von Menschen, die bereits errettet sind. Und er sagt, ihr sollt erkennen, mit was für einer überwältigend großen Kraft er, nämlich Gott, unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Also, Paulus sagt, zu unserer Errettung brauchen wir Gottes übernatürliches Eingreifen, das verglichen wird mit einer Auferweckung, mit einer Wiedergeburt, mit einer Neugeburt. Und genauso brauchen wir dann, wenn wir errettet sind, Gottes mächtige Eingreifen jeden Tag neu. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich staune immer wieder über meine Fehlleistungen, dass ich Dinge tue und Dinge sage, die ich dann bereue. Und ich verzweifle teilweise daran. Ich komme mir vor wie ein Toter. Hast du es immer noch nicht gecheckt? Unmöglich, wie ein Toter. Die Hoffnung aber, die ich habe, ist, dass Gott nicht aufhört, an uns zu wirken. Auch nicht aufhört, an mir zu wirken und mir Gnade schenkt, dass ich ein Leben als neuer Mensch auch wirklich leben kann. Dass das, was die Bibel sagt, nicht irgendein Wunschtraum ist, sondern dass es etwas ist, was Realität wird in unserem Leben. Also ihr seht, die Geschichte, oder ich hoffe, ich konnte es nahebringen, die Begebenheit mit Jona hat eine extrem wichtige Botschaft. Die zentrale Botschaft unseres christlichen Glaubens. Für mich ist Jona kein Märchen. Es gibt glaubwürdige Hinweise, dass das stattgefunden hat, aber brauchte das wundersame Eingreifen Gottes, das ist keine Frage. Und das Wichtigste ist, Jona ist ein Vorbild auf die Auferstehung und Rettung durch Jesus Christus. Und ja, Raphael, Sarah, denkt immer dran, jedes Mal, na, das geht leider nicht, weil ihr seht ihn ja die ganze Zeit, aber immer wieder denkt dran, wenn ihr ihn seht, den Jona, dass er ein Bild für die Auferstehung Jesu Christi ist. Und das ist auch der Vers, den ich dem Jona, Gideon und euch mitgeben wollte. Es ist so eine gewaltige Aussage. Amen. Ich möchte nur kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein mächtiges Heilswerk, das du uns durch unterschiedlichste Vorbilder und Begebenheiten darstellen willst. Herr, mach uns bereit, dass wir es aufnehmen. Mach uns bereit, dass wir bereit sind zu hören. Mach uns bereit, dass wir bereit sind, es zu glauben. Darum bitte ich im Namen Jesu. Amen.